Hallo, hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über heimische Aktien. Das war oft einmal schon der Wunsch und da gibt es sogar ein Unternehmen, das heuer schon über 100% Kursgewinn verzeichnet hat. Außerdem sprechen wir über die Erkenntnisse aus dem letzten Webinar und zeigen nochmal die wichtigsten Punkte auf. Zudem gibt es wieder einen Community-Blog. Eure Fragen, unsere Antworten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback, Fragen und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute ist wieder mit dabei der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp. Und ich freue mich, dass ich gleich mal mit den Erkenntnissen aus unserem letzten Webinar starten kann. Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Wir haben ja am Montag, beziehungsweise es war glaube ich Dienstag, ein Webinar veranstaltet, die Grundlagen der Geldanlage, wo wir einfach diese wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt, angesprochen haben. Du warst als Gast auch dabei, Philipp, und hast es beobachtet. Wird es dir gefallen?
Du, mir sehr gut gefallen. Ich kann den gewissen Kommentaren, was dann zum Abschluss von den Leuten kommen ist, nur beipflichten. Es war sehr sympathisch, dein Auftritt, und auch sehr informativ. Also hätte ich sowas vor meiner Zeit als Investor gehabt, also wo ich, bevor ich...
Bitte? Vor deiner Zeit als Profi-Investor.
Ja, als Profi-Investor, ja genau. Aber hätte ich das vorher gehört, sowas, dann hätte ich mir um einiges leichter getan, hätte mir einige Fehler erspart, hätte mir einiges an Geld erspart. Also es war schon echt wichtig und die Grundlagen der Geldanlage hast du super vermittelt. Also ohne, dass wir jetzt da irgendwie uns gegenseitig beweihräuchern, aber es war wirklich, wirklich gut und ich habe dir schon gelobt und ich lobe dir jetzt öffentlich auch nochmal. Also super Sache.
Ja, und damit auch jeder, der jetzt zuhört, ein bisschen was davon hat, möchte ich nochmal ein bisschen diese Grundlagen skizzieren, um die es im Webinar gegangen ist. Wir haben über die Grundlage Nummer 1 gesprochen, nämlich den richtigen Cash-Management über Automatisierungen, was also jeder Einzelne tun kann in seinem Alltag, um wirklich langfristig vorzusorgen. Und das sind kleine Hebel, die man da drehen kann. Also vielen ist bekannt, diese 50-30-20-Strategie. Und da halt wirklich mal den Fokus auf diese 20% Sparquote legen, zu schauen, wie kann ich denn es schaffen, 20% jeden Monat zu sparen und das Ganze dann auch automatisiert, also wirklich mit einem Dauerauftrag zum Beispiel, entweder auf ein Sparkonto oder gleich am besten investieren und das wirklich als Gewohnheit integrieren in den Alltag. Dann haben wir natürlich über die richtigen Entscheidungen gesprochen, also richtige finanzielle Entscheidungen treffen und das hört sich im ersten Moment leicht an, ist es aber natürlich nicht, weil sonst würde es ja jeder so machen. Die falschen Entscheidungen, die sollte man natürlich weglassen. Das sind dann so Themen wie, ich investiere in Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich sehe den Markt als Casino, ich gehe kurzfristig rein und wieder raus. Aber auch, ich vertraue den falschen Menschen. Ich verlasse mich vielleicht auf die Aussagen von Freunden, Familie, die vielleicht so mal einen Tipp irgendwo im Autobus gehört haben mit von wegen, naja, sollte man jetzt nicht in Wasserstoff investieren, sollte man jetzt nicht in Rüstung investieren und auf Basis dieser Entscheidungen dann eben Anlageentscheidungen trifft. Ja, also über diese Fehlentscheidungen haben wir auch gesprochen und wie wichtig es ist, diese Fehlentscheidungen einfach abseits zu lassen, einfach wegzulassen, einfach keine Fehler bzw. keine Fehlentscheidungen zu treffen, die zu Verlusten führen, weil... Und dieses Beispiel, Philipp, hat mir es damals auch sehr, sehr deutlich gemacht, warum es keine Option ist, Geld zu verlieren. Kurzes Rechenbeispiel und kurzes Finanzquiz für alle. Eine Aktie kostet 100 Euro. Sie fällt um 50%. Wie viel Prozent muss die Aktie steigen, damit sie wieder auf dem Ausgangsniveau von 100 Euro ist? So, jetzt lassen wir das kurz ein paar Sekunden so laufen. Und natürlich sprungartig oder der erste Gedanke ist vielleicht 50%, weil sie ist ja 50% gefallen, aber tatsächlich eine Aktie, die um 50% fällt, muss um 100% steigen, dass sie wieder auf dem Ausgangsniveau ist. Ja, und das war eben sehr eindrucksvoll. Da haben wir einen Chart hergezeigt und am Ende haben wir dann einmal mehr festgehalten, wie wichtig so ein Fundament ist, wie wichtig so ein breit gestreutes Aktien- oder beziehungsweise ein breit gestreutes Fondsprodukt, ETF-Produkt ist, das wirklich den globalen Markt abdeckt und da wirklich einmal das erste Fundament aufbauen und da wirklich in so Summen reinzukommen, wo, dass man sagt, ja, ich habe mal die ersten 10.000 Euro veranlagt und mir geht's gut dabei, ich verstehe, was ich mache, ich verstehe, wie dieses Produkt, das ich bespare, funktioniert und ich habe auch vollstes Vertrauen in das Produkt, das ich da bespare und mein Schlaf ist genauso wie vorher. Und ich glaube, das war eines dieser Key Learnings für viele, die da am Webinar teilgenommen haben. Dieses Fundament, diese ersten 10.000 Euro in einem breit gestreuten Produkt. Und das ist auch das, was wir halt immer sonst so versuchen zu vermitteln, dass man sich ein bisschen mal antasten soll an den Markt, die ersten 10.000 Euro veranlagen soll in solide, breit gestreute Produkte. Und erst dann kann ich mir die Fragen stellen, naja, kann ich auch eine Aktie kaufen? Kann ich auch irgendwie ein bisschen Krypto kaufen? Kann ich in vielleicht andere Anlageklassen gehen? Aber am Ende des Tages startet halt alles mit diesem Fundament und mit den ersten 10.000 Euro, die man sich mühsam zusammenspart. Und daran führt kein Weg vorbei.
Und diese 10.000 Euro Marke, die ist wichtig, weil du hast das auch im Webinar ganz gut erklärt und gesagt, 10% von 1.000 Euro sind 100 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt, wenn man glaubt, aber von 10.000 Euro sind schon 1.000 Euro, wenn man eben 10% Rendite sagen würde. Und das macht halt schon einen Unterschied, weil 1.000 Euro, das ist schon ein halber Monatslohn oder mit dem kann man schon was anfangen, da kann man schon vielleicht Urlaub fahren und so. Jetzt nur mal damit man es versteht oder damit es greifbar ist. Und das finde ich halt immer ganz spannend, dass du im Webinar ganz gut erzählt. Und was für mich immer ganz wichtig war oder ein Key-Learning war für meine Investmentreise, war das Thema Automatisierung. Weil wenn du was automatisieren kannst, Sparpläne, Daueraufträge etc., das ist Gott sei Dank in der heutigen digitalisierten Welt gut möglich und easy-cheesy einzurichten. Wenn du sowas Automatisierung einrichtest, dann merkst du das eigentlich gar nicht, wenn was abgebucht wird. Also jetzt im positiven Sinne, wenn du jetzt Sparpläne hast und das jedes Monat passiert, vielleicht alle 2 Wochen oder jede Woche, und dann wird das ein Automatismus und du merkst gar nicht, wenn das passiert. Und das passiert aber. Das heißt, du sparst so auf die Art einfach, ja, du sparst automatisch und merkst irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Und das ist das Coole dran. Und dann kannst du es sogar so einrichten, dass du, wenn dein Gehalt kommt, sozusagen gleich das weggespart wird, dann hast du eigentlich deine Sparquote schon erfüllt und den Rest kannst du eigentlich ohne schlechtes Gewissen ausgeben. Und das ist so eine Sache, die für mich ganz wichtige Erkenntnis war, das hast du auch im Webinar angesprochen und ich finde das einfach, ja, das ist eine der Kernbotschaften für einfachen Vermögensaufbau und heute geht es ja schon ab 1 Euro theoretisch, also oder ab 10 Euro und das ist für jeden, glaube ich, machbar, dass man einen Sparplan einrichtet und einfach mal loslegt und das ist das Wichtige, es war auch deine Quintessenz aus dem Ganzen, loslegen, nicht warten, loslegen.
Absolut und jeder, der sich jetzt denkt, ah cool, da wäre ich auch einmal gerne dabei, dann am besten direkt unseren Newsletter abonnieren. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung und dort werden dann laufend die Daten bekannt gegeben von den nächsten Podcasts. Die Webinare, da haben wir eine, ja, ab Juni eine etwas größere Auswahl, sehr spezialisiert und jeder, der Interesse hat, einfach den Newsletter abonnieren und dann, ja, die zu den jeweiligen Terminen anmelden.
Und weil ihr genau wisst, wie wichtig ihr uns seid, ihr Zuhörer, ihr Leute, die uns auf Instagram folgt und so weiter, überall folgt, haben wir oder machen wir regelmäßig Umfragen. Oft so Quizformat, oft auch, was uns besser machen könnte, was euch mehr interessiert. Und da haben wir jetzt eine interessante Instagram-Umfrage gemacht, nämlich zum Thema Podcast. Was muss jetzt dieser Podcast enthalten, damit wir, damit ihr, die vielleicht noch nicht zuhört und jetzt vielleicht diese Folge dann schon zuhört, die auf Instagram unterwegs sind oder auf YouTube unterwegs sind, was muss der Podcast enthalten, damit ihr auch uns hier lauscht und uns in eure Ohren hineinlasst sozusagen. Und da ist Spannendes rauskommen, also unter anderem Steuerthemen Österreich. Matthias, was ist da alles rauskommen?
Genau, Steuerthemen in Österreich bitte behandeln, dann aktuelle Aktienbewertungen analysieren, interessante Aktien vorstellen, Aktienbattles, Zahlen, Daten, Fakten, aber auch Gäste einladen. Und natürlich dann auch die Frage, wie kann man als Familie sparen und anlegen? Und auf das Thema möchte ich jetzt ganz kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Beim Thema, wie kann ich für meine Familie oder für mich als Familie anlegen? Da kommen ja einem relativ schnell Gedanken über ein Gemeinschaftsdepot. Da nur kurz Vorsicht walten. Bei einem Gemeinschaftsdepot ist der automatische Verlustausgleich nicht möglich. Und ein Gemeinschaftsdepot bedeutet halt auch immer, dass da zwei Personen darauf Zugriff haben jederzeit. In der heutigen Zeit, wo ein Depot nichts mehr kostet, ist es nicht verkehrt, wenn jeder sein eigenes Depot hat. Auch als Familie sein eigenes Depot, jeder seine eigene Altersvorsorge selbst in der Hand hat. Und ja, auch wenn das Thema Kinder kommt ja ganz oft mit dem Thema Familie einher, auch für Kinder kann man vorsorgen. In Österreich muss man per Gesetz das Geld, was den Kindern gehört, mündelsicher veranlagen. Jetzt ist es aber so, mündelsichere Produkte, wir kennen es alle, sind eher nicht die Rendite bringe. Und wer, wenn nicht Kinder, haben einen sehr langen Anlagehorizont. Vor allem ist Kindern meistens die Entwicklung am Aktienmarkt komplett egal. Und da gibt es jetzt Möglichkeiten, diese steuerliche Verpflichtung nach der Mündelsicherheit zu umgehen. Wenn man zum Beispiel das Geld, was dem Kind gehört, in seinem eigenen Depot veranlagt. Man kann ein Unterdepot erstellen und dort Vorsorge für das Kind betreiben in seinen eigenen Namen. Das geht aber, wie gesagt, nur auf dem eigenen Namen und nicht auf den Namen des Kindes, weil ein Kind kann in Österreich kein Depot haben, dazu muss man 18 Jahre alt sein. Ja, und jeder, der ein bisschen reicher ist als der Durchschnitt, der ein paar Millionen auf der Seite hat, derjenige stellt sich die Fragen, wie kann ich für meine Familie vorsorgen? In der Regel nicht, weil die haben ja dann sowieso ohnehin in der Regel ihr eigenes Family Office, das sie betreut. Aber für uns Durchschnittsleute bleibt eben, wie gesagt, die Frage ganz einfach beantwortet mit jeder sein eigenes Depot. Auch für Kinder schon das aktive, das breit gestreute Investieren starten und wirklich schauen, dass man hier den Grundstein des Vermögens des Kindes setzt mit wirklich sehr konservativen Produkten, mit langweiligen Produkten, mit breit gestreuten Produkten und vor allem kostengünstigen Produkten. Und ja, das Thema Aktien kam eben bei dieser Umfrage auch wirklich sehr häufig in den Story-Sticker hinein. Und Philipp, da spiele ich jetzt den Ball wieder zurück, weil du hast dir ein paar Aktien herausgesucht. Du hast dir einen Blick auf den österreichischen Aktienmarkt geworfen. Was hast du denn da alles herausgefunden?
Bevor ich jetzt auf meinen Lieblingsmarkt sozusagen eingehe, möchte ich noch ganz kurz was ergänzen zu dem Thema lange Zeit bei Kindern, also lange Anlagezeit. Da gibt es einen Hedgefondsmanager, den Bill Ackman, der hat vor einiger Zeit hat er gesagt, wenn man zur Geburt des Kindes $7,000 investiert, auf breit gestreut weltweit, in dem Fall war es der S&P 500, aber ist ja grundsätzlich komplett egal, dann ist das Kind zum 65. Alter, also wenn es in Pension geht, Millionär, wenn man halt die Renditen von 10% hat da angenommen. Aber jetzt ungeachtet dessen, wenn man das jetzt auf Österreich umlegen würde, angenommen, es bekommt jedes Kind zur Geburt 10.000 Euro einmal Anlageinvestment in den breiten Kapitalmarkt oder von mir ist auch einfach ein Sparplan, der einfach vom Kindesalter bis zum 65. Lebensjahr wachsen kann, da kommt schon schön was zusammen. Und das ist so die Quintessenz, die Kinder haben ewig Zeit gefühlt und das Thema Investieren ist einfach eine langfristige Geschichte. Ja, Investieren, Österreich, super Stichwort, weil ich bin ja selber sehr stark unter Anführungszeichen in Österreich investiert, weil ich einfach finde, das ist ein spannender Markt. Und da gibt's heuer wirklich orge Top-Performer. Also 2025 ist ein super Jahr für die Strabag zum Beispiel schon. Die hat jetzt schon 104% gemacht. Year to date, das heißt von 1.1. bis 21.5., wo wir das heute aufnehmen. Und die Gründe sind wahrscheinlich mitunter der Rekordgewinn, was 2024 passiert ist. Also da war ein Rekordgewinn, haben wir in einer vorherigen Folge schon mal besprochen. Dann, was ganz interessant ist oder was meine Annahme auch ist, ist auch der Zukunftsgedanke zum Thema Investition in Infrastruktur, weil die Strabag ist sehr stark in Deutschland vertreten und Deutschland hat ja gesagt, sie wollen 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur in Deutschland investieren und da hofft natürlich die Strabag auf hohe Auftragsvolumen. Und Mitunter ist auch, ja, das Polen ein wichtiger Wachstumsmarkt, also um 28% ist dort letztes Jahr schon die Strabag sozusagen gewachsen oder die Aufträge. Also gibt es viel Potenzial und das ist ganz, ganz spannend, weil man halt einfach sieht, dass Österreich wichtig ist, Deutschland wichtig ist, aber genauso andere Länder, die jetzt eher im Aufschwung sein und Polen zählt da mal auf jeden Fall dazu. Also wenn man so redet mit verschiedenen Experten, da ist auf jeden Fall das Thema Potenzial in Polen, in Bulgarien, in Rumänien immer wieder Thema. Und das bringt mich gleich zu der Frage, Matthias Strabag, hast du das am Schirm gehabt oder hast du das im Depot?
Nein, natürlich nicht am Schirm gehabt. Du hörst im Hintergrund gerade auch noch den schönen Stephansdom läuten. Die Aufnahme mache ich gerade vom Büro aus. Ich habe aber eine andere Story zum Thema Strabag. Und zwar, wenn du dir den Aktienkurs jetzt langfristig anschaust, und ich meine jetzt wirklich langfristig, zum Beispiel mit Blick auf 2007, 2008, dann ist das eine ziemlich horizontale Linie. Dann ist das jetzt kein Chart, wie wir ihn gewohnt sind von MSCI World oder anderen Indizes, der quasi von links unten nach rechts oben geht, sondern das ist ein Chart, den könntest du dir quasi auf den Kopf drauflegen, so gerade ist der. Also da ist wirklich kaum Performance drinnen. Da wurde vielleicht eine Dividende ausgeschüttet, ja, aber wenn man sich das so anschaut, wirkt es langfristig gesehen, von der Historie heraus, nicht wirklich attraktiv. Also dieser Aufschwung, diese Kurssteigerung von über 100% jetzt, das ist rein aufgrund eben dieser Fantasie, dieses Sonderbudgets in Deutschland und aufgrund auch der natürlich des guten Geschäftsjahres, so wie du es erwähnt hattest. Aber für mich persönlich hat die Strabag aus der Historie heraus, war das nie irgendwie eine Aktie, die für mich persönlich irgendwie als attraktiv gewirkt hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch einen guten Freund, der mich angerufen hat, der mich gefragt hat, hey Matthias, wie schaut's aus? Meine Eltern, die haben Strabag-Aktien schon seit 20 Jahren, aber da tut sich nichts. Die waren jetzt die letzten 10 Jahre im Minus und jetzt ist das erste Mal, dass sie annähernd bei plus minus null sind. Das war Ende 24. Und die Eltern hatten quasi das erste Mal seit knapp 20 Jahren wieder nah annähernd ihren Einstandskurs erreicht. So, und jetzt frage ich dich, Philipp, wie würdest du reagieren, wenn du ganz knapp am Einstandskurs bist? Du weißt, dass du noch nie in den letzten 20 Jahren so nah dran warst. Hättest du dann gehalten oder hättest du verkauft?
Das ist halt wirklich jetzt eine schwere Frage, weil du hast gesagt, es werden ja Dividenden ausgeschüttet und meines Wissens nach hat die Strabag relativ gute Dividendenrenditen in den letzten Jahren gebracht. Es gab auch sogar recht hohe Sonderdividende. Also ich schaue jetzt nebenbei nochmal kurz nach. Die Dividenden waren letztes Jahr, auf heuer sind wir bei 2,50 Euro, das Jahr vorher bei 2,20 Euro, das Jahr vorher bei 2 Euro. Und genau, um 2020 gab es diese Sonderdividende im fast 7 Euro. Also natürlich ist das Thema Kurs immer so eine Geschichte, ne? Für viele auch ein bisschen schwierig vielleicht zum Durchhalten. Aber es kommt ja darauf an, wie viele Stück Aktien sie haben. Wenn die seit 20 Jahren Strabag-Aktien haben und seit 20 Jahren vielleicht Dividenden bekommen, dann haben sie zwar der Kurs vielleicht nicht wirklich was gemacht, aber sie haben wahrscheinlich nicht schlecht verdient. Und jetzt mit dem Kursanstieg, ich meine, das hat natürlich keiner voraussehen können, ist eh vollkommen klar. Aber ja, wenn man, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis die zur Strabag stehen, vielleicht sind sie ja Mitarbeiteraktien oder sowas, keine Ahnung. Du schüttelst den Kopf, also eher nicht. Ja, aber wie gesagt, also wenn man eine Aktie so lange hat und nicht auf und dem Unternehmen sozusagen sagt, dass man oder zum Unternehmen sagt, das ist ein Unternehmen, das investiere ich, weil ich dran glaube, dass es langfristig funktioniert, dass es gute Ausschüttungen generiert, dass es wächst. Der Kurs spiegelt es nicht wieder, aber sagen wir bei vielen Aktien in Österreich auch gehabt, dass der Kurs nicht so extrem wiedergespiegelt hat, wie es vielleicht hätte sein sollen oder können. Ja, aber schwierige Frage. Im Nachhinein ist immer leicht sagen, ich hätte nicht verkauft. Aber ja, also ich gehe mal davon aus, wenn sie nicht verkauft haben, haben sie trotzdem ganz gut mitverdient, also an den Ausschüttungen.
Ja, ich glaube, sie haben verkauft. Also sie haben vor der Kursexplosion jetzt verkauft, sprich sie haben jetzt diese Rendite eben nicht mehr mitgenommen. Also sie hätten jetzt innerhalb von wenigen Wochen das Investment verdoppeln können. Und das ist halt extrem bitter. Weil es hat eben, wie gesagt, jahrelang nicht so ausgeschaut, als würde irgendwie ansatzweise sich was am Kurs tun, sondern eben, so wie du gesagt hast, rein eine Einkunft der Dividenden rausschauen. Und das hat halt mental was gemacht, wenn die Aktie einfach nur seitwärts läuft. Das macht was mental mit dir, wenn du ständig hörst, Märkte steigen, Aktienmärkte steigen. Und dann habe ich so eine Aktie im Depot, die seit 20 Jahren ja im negativen Bereich ist und eigentlich bis auf Dividendenausschüttungen nicht wirklich eine Rendite bringt. Und ja, war jetzt nur so eben eine Geschichte, die ich einwerfen wollte, die mir wichtig war, weil natürlich hört sich's schön an, 100% im Jahr 2025 für die Strabag, aber man darf halt auch nicht vergessen, was in der Historie war. Kommen wir weiter zur nächsten Aktie aus Österreich, hast du wieder mitgebracht.
Was ich da noch kurz ergänzen möchte, ich bin ja ein Fan davon, dass man nicht immer alles auf einmal verkauft, dann eher so Teilverkäufe macht, dann hätte man das vielleicht abfedern können. Ich meine, aber so wie du sagst, das langfristig auf Null dahinfahren oder vielleicht die Minus, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Die nächste, was ich mitgebracht habe, ist die Porr, auch wieder ein Bauunternehmen, und die haben heuer schon 71% gemacht. Das ist auch Wahnsinn. Im Vergleich, ein Hochtief von Deutschland könnte man als Vergleich hernehmen, die haben nur 26% gemacht. Ja, was könnten die Gründe sein bei der Porr? Wahrscheinlich auch der Anstieg der Bauleistung und des Umsatzes im letzten Jahr, also es waren 3%, Gewinn um 14%, das ist schon spannend. Und was ich da ganz cool finde, ist das Thema, die Bauleistung ist zu 51% in Österreich. Das heißt, es kommt nicht von irgendwo, dass man überall die Porr sieht, also in Wien halt jetzt. Ich weiß nicht, ob das schon anderweitig aufgefallen ist. Also alle, die uns jetzt dazuhören und die Porr sehen, schreibt uns gerne in die Kommentare, wo seht ihr die überall, weil in Wien ist die gefühlt überall. Das ist natürlich ein schönes Zeichen dafür, dass die fest bauen. Und sie sind ja auch Spezialisten für Hochbau und Spezialbau, wie im Tunnel. Und das ist ja in Österreich, bei österreichischen Unternehmen sehr gut. Die sind oft Spezialisten in gewissen Branchen oder Bereichen und eher so unterm Radar. Und die bauen halt jetzt, also Kunden sind zum Beispiel BMW, neue Werke, E-Auto-Werke, habe ich rauslesen können, in Deutschland zum Beispiel. Siemens, Forschungseinrichtungen, und Siemens baut doch gibt horrende Summen aus für neue Forschungszentren. Oder das nutzt wahrscheinlich fast jeder Wiener oder jeder, der in Wien ist, fast jeden Tag der U-Bahn, den U-Bahn-Ausbau. Das ist unter anderem auch ein Kunde, beziehungsweise also ein Projekt. U2, U5 kennt man, dauert lang, wird auch länger dauern und ist ein wichtiges Projekt für Wien, für die neue oder für die Infrastruktur. Und genau da ist die Porr auch stark. Und die Kernmärkte, wie schon gesagt, Österreich, ganz ein wichtiger Markt. Und das ist vielleicht für die Strabag wieder ein bisschen anders. Die sind in Österreich zwar auch stark, aber auch viel stärker vielleicht im Ausland. Da ist die Porr wieder stärker in Österreich, aber auch in Deutschland und in Polen. Und auch die schreiben, dass viel Potenzial in Polen ist oder anderen Ostländern. Und was ich auch ganz spannend finde, ist das Thema leistbares Wohnen. Das haben sie vor kurzem erst rausgebracht. Ich weiß nicht, in welcher Konstellation das genau ist, aber das Ziel von ihnen ist, die Baukosten pro Quadratmeter unter 2000 Euro zu bringen. Aktuell sind wir in Wien oder generell so um die 3000 Euro. Das heißt, die wollen es um 1000 Euro reduzieren. Und um nur einen anderen Vergleich zu bringen, ein Genossenschaftsbau kostet 2500. Das heißt, die wollen billiger sein als Genossenschaftswohnungen im Bau. Und das wäre natürlich eine super Sache, weil es in Wien oder in Österreich fehlen extrem viele Wohnungen. Und wenn man da jetzt den Preis drücken könnte beim Bau, weil das ist ja oft ein Preistreiber, wäre das natürlich super. Und die Porr war ja bei unserem Community-Event im November. Also wer dabei war, der hat mitbekommen, dass die Lisa, die Galuska, die hat das echt sehr cool präsentiert, hat sehr spannend das Ganze gemacht. Und Fun Fact, an dem Tag, wo unser Community-Event war, wo die Lisa das vorgetragen hat, war die Porr der Kurs bei 16 Euro. Das wären jetzt auch 92% seit unserem Community-Event. Das heißt, kommt zu unseren Community-Events, weil vielleicht bekommt ihr das ein oder andere die Info oder werdet dann hungrig auf neue Aktien vielleicht. Ja, ganz eine spannende Aktie, die ich im Depot habe, das sage ich gleich dazu. Matthias, wie schaut es bei dir aus?
Nein, ich habe die Porr nicht im Depot und ich spiele jetzt auch wieder so den Devil's Advocate. Ich habe mir nämlich den Kurs wieder der Porr-Aktie rausgesucht. Wunderschön für alle, die sich bei unserem Community-Event von der Lisa, also der IR-Managerin der Porr, Lisa Galuschka, den Vortrag angehört haben und die Chance genutzt haben zu kaufen, weil es kann ja jeder kaufen. Der hätte bei 16 Euro jetzt natürlich schon die Aktie fast verdoppelt. Und ich schaue mir jetzt gerade den langfristigen Kurs wieder an schaut ein bisschen aufregender aus wie bei der Strabag. Aber ich sehe zum Beispiel auch, dass die Aktie heute am 21.05. bei 31,40 Euro notiert. Diesen Kurs in der Höhe hatte die Aktie das letzte Mal am 11. Mai 2018, also zu meinem, wie alt war ich da? 22. Geburtstag, hatte diese Aktie das letzte Mal einen solchen Kurs. Und hätte ich also zu meinem 22. Geburtstag Por-Aktien gekauft, wäre ich bis zum heutigen Tag im Minus. Auch das möchte ich erwähnen, weil auch das wieder dieses Risiko der Einzelaktie widerspiegelt. Und natürlich lässt der Kurs keinen Rückschluss über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zurück. Das heißt, ich weiß nicht, wie war das Unternehmen bewertet, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchverhältnis etc., sondern das war einfach der Kurs, für den sie gerade damals an der Börse waren. Natürlich, wenn man sich jetzt einen kürzeren Zeitraum anschaut, also zum Beispiel seit 2020, da hat man natürlich eine schöne Performance gemacht, auch wenn es jetzt 4 harte Jahre waren seit 2020. Und jetzt dieses Sonderbudget, was in Deutschland eben beschlossen wurde, ist ein wahrer Umsatzboost für diverse Unternehmen im Infrastrukturbereich.
Und wieder möchte ich hier ergänzen, das Thema Dividende ist ein ganz wichtiges Überb in Österreich. Also wir haben hier den ATX, den österreichischen Leitindex, und der ist ja nicht unbedingt so aussagekräftig wie der ATX Total Return, weil Österreich, die Unternehmen in Österreich sind sehr starke Dividendenzahler, und beim ATX Total Return fließt die Dividende mit hinein. Deswegen notiert der über 10.000 mittlerweile, und der normale ATX, ich weiß gar nicht, wo der jetzt rumgurkt, muss ich gleich nebenbei anschauen, der ist auf jeden Fall weit, weit drunter bei 4.400, also weit, weit drunter. Da sieht man halt, dass das Thema Dividende in Österreich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und auch bei der Por, wieder der Appell, natürlich, Kurs ist wichtig, aber wenn man Unternehmen kauft für die Ewigkeit gefühlt, dann sind die Ausschüttungen auch wichtig, weil am Ende des Tages bringt mir der Kurs nichts, wenn ich nicht verkaufe oder der Kurs gewinnt. Aber Dividende kriege ich sehr wohl, wenn es eine ausschüttet. Also ich bin halt eher im Team Dividende in vielen Fällen. Und ja, also ein spannendes Unternehmen meines Erachtens. Und
da waren ja jetzt zwischen 4% und 5%, also bei der Por in den letzten Jahren, immer 4% bis 5% ausgeschüttet. Solide Dividendenzahler, von dem her verstehe ich natürlich, warum du die Aktie im Depot hast.
Absolut. Und dann gehen wir gleich weiter zur nächsten, die VIG, die Vienna Insurance Group. Die hat heuer auch schon 51% gemacht, also auch super Performance. Die Allianz wäre ein das Pendant dazu aus Deutschland. Die haben nur knapp 18% gemacht. Ja, der österreichische Markt ist, das ist das Lustige, Matthias, der österreichische Markt ist immer bei Krisen der, was am meisten abschmiert in den meisten Fällen. Aber wenn es wieder ein Hochs gibt, dann am meisten nach oben steigt. Das ist immer lustig zum Anschauen. Also die letzten Krisen, was ich so mitgemacht habe, jetzt schon, ich sage jetzt einmal Corona und jetzt auch der Trump-Bump sozusagen, wobei das nicht so unbedingt so eine Krise war, aber da hat man immer schön sehen können, der ATX ist abgeschmiert bis zum geht nicht mehr. Aber das Jahr drauf oder in ein paar Monaten später war der Top-Performer. Das ist immer ganz spannend und das habe ich jetzt schon mehrmals beobachten können. Also
ich dachte, du bringst jetzt die Story mit, dass auch die VIG seit unserem Event mit der VIG eine extrem gute Performance hingelegt hat.
Ja, das auch, aber das habe ich mir jetzt, ich habe das kurz angeschaut, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht nicht unbedingt so aussagekräftig, weil Matthias, du hast glaube ich den Kurs vor dir liegen, wo ist die VIG da gestanden bei unserem Event? Das war im Juni 2024, glaube ich.
Genau, ja, zur WM Juni 24, wenn ich jetzt schnell den Kurs rüberzeichne, ja, über 57% im Plus. Also wer bei unserem Event gekauft hätte, die VIG-Aktie, der könnte sich jetzt schon über 50% an Kurssteigerungen freuen. Und natürlich auch die VIG ein schöner Dividendenzahler. Und auch bei der VIG möchte ich wieder jetzt den Blick aufs Langfristige richten, denn der Kurs notiert heute am 21. Mai bei 46,25 Euro. Und wann gab es denn zuletzt einen solchen hohen Kurs bei der VIG? Das ist schon eine Zeit lang her. Das ist, und da müssen wir wirklich zurückgehen, im Jahr 2008.
Das ist lang. Und was bei der VIG halt auch spannend ist, und das ist wurscht, ob es jetzt VIG oder der nächste Player drin ist, der Solvenzwert ist bei 260 oder über 260%. Das heißt, das Unternehmen ist fähig, in einer Krise den Zahlungen nachzukommen. Und das mit über 260% ist ganz wichtig. Nochmal die Allianz zum Vergleich. Die sind wir nur bei knapp 200%, ist natürlich auch super, aber es sind trotzdem 60% weniger. Also da muss man schon sagen, ist sehr stark aufgestellt. Und was auch wieder spannend ist, wurscht, ob es jetzt die VIG oder der nächste Player ist, dann die Unica, aber wurscht, ob es jetzt die VIG ist, die Unica, alle, mit denen wir jetzt geredet haben, von den Investor Relations Abteilungen, die sagen, spannend ist die Oststaaten, Polen, Rumänien, Bulgarien, weil die Pro-Kopf-Ausgaben in Österreich, die sind um die 2000 Euro im Jahr für Versicherung, genau. Und in Polen sind wir erst bei 400 Euro. Das heißt, da haben wir fünffach die Möglichkeit, das zu erhöhen in weiterer Folge, wenn Polen natürlich weiterhin so steigt und das ist einer der Länder, die am meisten Wirtschaftswachstum aktuell haben. Wenn die allein nur das verdoppeln würden, die 400 auf 800, wäre das schon ein massiver Sprung. Rumänien ist das Gleiche. Rumänien 120 Euro im Jahr für Ausgaben für Versicherungen. Bulgarien 150. Also man sieht, wenn diese Länder zukünftig den Aufschwung erreichen oder noch stärker werden, und Polen ist ein gutes Beispiel, wie gesagt, dann ist extrem viel Potenzial da. Und das hört man auch immer wieder raus und auch bei den Investorenpräsentationen sieht man das auch, die gewissen Folien, dass sie mit viel Potenzial rechnen, die Versicherer. Natürlich ist das alles wieder nur Zukunftsmusik oder man kann es nicht zu 100% sagen, weil vielleicht kommt wieder irgendein Krieg oder eine Krise, man weiß nicht, und irgendwas, was vielleicht richtig einschneidend ist. Aber wenn man die Zahlen anschaut, wenn man sich anschaut, was für Möglichkeiten es wirklich geben sollte oder könnte, wäre das natürlich sicher ganz interessant. Und das bringt mich gleich wieder weiter zum nächsten, zur Unica. Oder du willst nur was sagen?
Ja, genau. Also ich wollte nur kurz erwähnen, dass mir natürlich bewusst ist, dass man die Aktien nicht auf Basis des Kurs oder des vergangenen Kurses bewerten kann. Mir geht es da wirklich nur darum, diese verschiedenen, diese Charts, die halt ein bisschen anders ausschauen als die traditionellen Charts von einem MSCI World, die man so kennt, der quasi links unten rechts oben geht, einfach nur mal ein bisschen so diese Awareness schaffen, dass ihr euch auch die Charts vielleicht einmal anschaut, wie sie sich entwickelt haben und mal die Frage stellt, ist das gut, was das Unternehmen gerade macht? Ist es fair bewertet? Man kann sich verschiedene Finanzkennzahlen anschauen, Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel oder auch natürlich die Earnings, die Kurs-Gewinn-Verhältnis und sich dann auch anschauen, wie es den Unternehmen in den jeweiligen Jahren zum Beispiel gegangen ist. Also das ist natürlich auch sehr wichtig und auch ganz wichtig. Nur weil ein Unternehmen einmal vom Kurs her deutlich weiter oben war, als es heute ist, heißt das noch lange nicht, dass es diesen Kurs jemals wieder erreicht. Also man muss das Unternehmen wirklich immer zum aktuellen Zeitpunkt bewerten und alle Kurse aus der Vergangenheit, die sind im Prinzip wurscht, weil es wird die Zukunft gehandelt an der Börse und nicht die Vergangenheit. Aber wie gesagt, dennoch ein Blick auf den Chart dieser Aktien, aller Aktien, die wir heute erwähnen, lohnt sich auf jeden Fall, einfach um ein bisschen auch dieses Narrativ von Aktien steigen immer zu untergraben, weil dem ist ganz und gar nicht so. Das wird vielleicht häufig in Zusammenhang mit dem MSCI World oder anderen Weltindizes in den Mund genommen, diese Aussage, weil eben der globale Markt langfristig tendenziell steigt. Natürlich auch immer wieder fällt, aber tendenziell eben steigt. Aber wenn man dann in die Einzelaktie reingeht, dann hat man eben öfters einmal solche Unternehmen dabei, wie eben Versicherer in der Infrastrukturbereich, wo halt die Kurse ein bisschen anders ausschauen, die aber dafür eben wieder gute Dividenden zahlen und für einen gewissen Cashflow sorgen. Auch die VIG 4-5% Dividendenrendite in den letzten Jahren. Also ein solider Dividendenzahler und dementsprechend schaut auch natürlich der Kurs etwas anders aus. Philipp und ich sind beide, glaube ich, investiert, oder Philipp?
Korrekt, wir sind da beide investiert. Man darf halt auch nie wirklich, also man kann nicht der Einzelaktie mit einem Fonds oder ETF vergleichen per se, weil bei der Einzelaktie ist halt immer das Verlustrisiko ist natürlich um einiges höher, weil du halt einfach all in ist vielleicht das falsche Wort, aber halt mit deinem Kapital dort drin bist, in der Hoffnung, dass es steigt, beziehungsweise dass es halt gut ausschüttet oder gut wirtschaftet. Beim ETF, bei einem Fonds, da hast du eine viel breitere Palette und das ist weit weniger Risiko, obwohl es natürlich immer Risiko ist, aber weit weniger Risiko, wie wenn er alles auf eine Karte setzt. Na, das darf man natürlich nicht vergessen. Und daher sind auch die gewissen höheren Renditen doch möglich. Das ist beim MSC World zum Beispiel nicht möglich, dass der 100% in einem Jahr macht, im Normalfall. Also das wäre schon, ja.
Und es ist auch möglich natürlich, dass ich längere Zeit sehr stark im Minus bin. Ich bleibe wieder bei, wo sind wir heute, 8. Mai 2015 zum Beispiel. Hätte ich da damals investiert bei der VIG, wäre ich bis zum, ja, bis fast zum heutigen Datum im Minus gewesen. Also ich wäre eine wirklich lange Zeit über 40% im Minus, hätte natürlich immer wieder meine Dividenden kassiert, aber ich wäre langfristig gesehen im Minus. Und das muss man auch mal durchstehen. Und das schaffen natürlich, also ich schließe mich da mit ein, wenn eine Aktie von mir über 10 Jahre lang oder knapp 10 Jahre lang minus 20%, 30%, 40% notiert, dann mache ich mir Sorgen. Also da mache ich nicht Sorgen, aber dann geht es mir anders. Weil man ist ja gewohnt, wenn man in einen ETF investiert, das steigt mehr oder weniger fast jedes Jahr. Und damit muss man eben auch rechnen, dass eben ein Investment mal einige Jahre im Minus ist. Und wenn man dann eben nicht genau weiß, warum man dort investiert ist, dann hat man natürlich schlaflose Nächte. Dann macht man sich einen Kopf drüber, hätte ich das Geld doch nicht investiert und.
Vollkommen richtig, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und wenn man jetzt die VIG nochmal anschaut, ganz kurz, wenn du sagst, damals, angenommen, du hättest damals zu dem Höchstkurs gekauft, hättest aber dann vielleicht die Dividenden reinvestiert, dann wird's heute auch ein bisschen besser ausschauen. Aber das ist natürlich wieder so eine Sache, deswegen ist das wichtig, was du gesagt hast, wenn du das Unternehmen kaufst, weil du dran glaubst, weil du das vielleicht oder weil du es verstehst, weil du dich darum gekümmert hast, wie das funktioniert, dann tust du wahrscheinlich leichter mit nachkaufen. Auf der anderen Seite das ewig lang liegen lassen im Minus, das ist ja extrem schwer. Habe ich bis dato noch nie gemacht, muss ich auch sagen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht. Was sind?
Schwer zu sagen. Deutsche Post. Ich habe Deutsche Post seit 2020 im Depot. Und die ist, also ich habe sie mehr oder weniger am Hoch gekauft. Habe eigentlich, ja, schon gut verdient damit aufgrund der Dividenden. Aber eben die Aktie ist jetzt auch, ich glaube, 30% oder 40% im Minus. Und natürlich sehe ich links und rechts meine Aktien davon in die Höhe steigen, immer weiter. Oder vor allem meine ETFs, wo ja der Großteil von meinem veranlagten Kapital drinnen ist. Und diese Deutsche Postaktie ist einfach im Minus. Über 1000 Euro im Minus, also das sind ja jetzt selbst verlaufen, 30%. Schüttet jedes Jahr Dividende aus, mit der Quellensteuer knapp über 38% an Steuern, die da zum Zahlen sind, und ich bin trotzdem im Minus. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, die Dividende, die ich da erhalte, die tue ich nicht reinvestieren, auch wenn es vermutlich in 10 Jahren, von der Perspektive in 10 Jahren in der Zukunft gesehen aus, das Logischste wäre, das zu reinvestieren. Aber ich schütte mir diese Dividende regelmäßig aus. Warum? Die Ausschüttung ist rund um meinen Geburtstag, und ich sehe das immer so als kleines Geburtstagsgeld, Zusatzgeld, und kaufe damit dann quasi immer runde Getränke oder irgendwas ein. Ja, von dem her wieder zurück nach Österreich, oder?
Ja, zurück nach Österreich, Matthias. Und zwar, wie ich habe noch gesagt, ich habe noch zwei im Betto, und zwar die Unica, die hat 48% gemacht, heuer schon, also year to date. Auch spannend. Solvenzquote auch ziemlich ähnlich, also ziemlich ähnlich aufgestellt wie die VIG. Also wirklich auch. Du willst was sagen?
Was ist die Solvenzquote, Philipp?
Das habe ich vorher schon mal kurz erklärt. Ich sage es nochmal. Das Gerne. Ist die Fähigkeit, dass die Versicherung ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versicherten nachkommen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendein großes Schadensereignis ist, kann die Versicherung das zahlen. Und wenn es über 200% ist in dem Fall, kann es eigentlich, ja, ist die Chance, dass die das nicht zahlen können, sehr gering, ne? Also ganz eine wichtige Quote für die Versicherung. Wie gesagt, bei der Unica auch 260%, Allianz sind nur 210% nur, aber es ist ja doch bedeutend mehr im Vergleich zu unseren österreichischen. Und auch spannend ist bei der Unica, gleich wie bei der VIG, die Wachstum der Prämien sind angestiegen, also das ist sozusagen der Umsatz, kann man fast sagen. Auch 22% Wachstum in Polen, also auch diese Versicherung ist stark im Osten investiert. Und ja, man sieht halt, dass der Osten wirklich ein wichtiger Markt für unsere österreichischen Unternehmen ist, auch immer schon war oder die letzten Jahrzehnte oder jetzt letzten Jahre so war. Und dort auch spannend zweistelliges Wachstum im Krankenversicherungsbereich. Und da sieht man halt vielleicht auch wieder, dass das österreichische Gesundheitssystem oder generell das Gesundheitssystem, das staatliche System, vielleicht einfach man schon merkt, dass das vielleicht nicht diese Leistung bringen kann, die man vielleicht doch erwartet oder man gern hätte. Und da ist die Möglichkeit eben da, dass man private Krankenversicherung abschließt. Und da haben wir ja auch schon eine spannende Aufnahmen getätigt und die kommen demnächst. Und was auch ganz spannend ist bei der Unica, ihr Ziel ist 5% Prämienwachstum jährlich bis 2028. Das ist angepeilt, also kann man davon ausgehen, dass die auch weiter wachsen wollen. Und da finde ich mal ganz interessant, und das ist oft unterm Radar, gell, Matthias, dass österreichische Unternehmen auch fleißig einkaufen. Die kaufen fleißig andere Unternehmen auf, kleinere Player, um eben vielleicht neue Märkte zu erschließen, aber auch Branchen auch mitzunehmen oder neue Branchen mitzunehmen. Das ist ein ganz spannend. Ich finde das interessant. Die VRG nämlich, die möchte jetzt die moldawische Moldasic kaufen oder ist gerade in Gesprächen. Das wäre für die interessant. Schauen wir, was da rauskommt. Die Strabag hat ja schon gefühlt hunderte oder wahrscheinlich haben sie schon über 100 Firmen aufgekauft. WTE Wassertechnik, also ist vielleicht nicht unbedingt das, was man jetzt glaubt bei der Strabag gleich. Wassertechnik, aber sie haben auch Bauer Spezialtiefbau jetzt gekauft. Also das sind alles Unternehmen, die man so gar nicht kennt, aber die halt wieder neue Mitarbeiter mit reinbringt, Know-how mit reinbringt, neue Möglichkeiten mitbringt. Die POR hat Bahnbau Deutschland eine Firma zugekauft, weil die halt auch im Bahnbau unterwegs sind. Und die Wienerberger ist eine coole Sache. Die haben sehr viele Unternehmen eingekauft, auch das Pipelife zum Beispiel. Damals, also die sind nicht mehr nur Ziegelhersteller, sind ja schon ein Allrounder und ein ganz lustiger Fakt eigentlich. Sie haben das Ziegelwerk Brenner in St. André im Loventhal, wenn man es auf Kärntnerisch sagt, übernommen vor einigen Jahren. Und das war ein Familienunternehmen und das ist der Freund von meiner Cousine. Der Juniorchef sozusagen. Ja, lustig. Fun Fact.
Also Quizfrage, wenn wir die jemals beim Community-Event stellen, wer ist der Freund von der Cousine von Philipp? Ist die Antwort, die einzig richtige Antwort, ein wohlhabender Mensch.
Genau, falls ihr noch zusammen sind, ich weiß nicht, aber ich glaube schon.
Ich habe auch wieder die Unica-Aktie aufgemacht, Philipp. Kannst du mir nochmal in den zuwerfen, wie viel Prozent sie gestiegen ist seit Anfang des Jahres?
48%.
48%, absoluter Wahnsinn. Und auch da wieder die langfristige Chartentwicklung, einen Blick auf den Chart, das lohnt sich auf alle Fälle. Wir sehen, die Hochs hat die Unica-Aktie gemacht im Jahr 2006. Da war sie bei knapp 27,70 €. Heute steht sie bei 11,52 €. Also hätte ich noch vor der Finanzkrise in die Unica investiert, wäre ich bis heute nicht im Plus. Ganz auch wichtig zu wissen. Und vor allem, was dann immer wieder wehtut, ist halt zu sehen, wenn eine Aktie, die minus 40% im Depot ist, wenn es dann noch einmal crasht und noch einmal crasht und dann kommt Corona und dann ist sie nicht mehr minus 50%, sondern minus 78% im Minus. Also wenn ich da nicht regelmäßig reinvestiere und meinen Einstandskurs quasi mindere, dann tut das schon richtig weh. Und vor allem, selbst wenn ich reinvestiere und meinen Einstandskurs mindere, wer sagt mir denn, dass es irgendwann wieder raufgeht? Es gibt keine Garantie, dass der Kurs jemals wieder in die Höhen kommt, in der der Kurs einmal in der Vergangenheit war. Und wenn wir jetzt, also das Kurspotenzial ist ja eigentlich, also wenn ich jetzt hochrechnen müsste die Aktie über 100% steigen, damit sie wieder auf den Hochs von damals ist. Und ja, bei aller Liebe, also das kann ich mir für die nächsten 10 Jahre nur schwer vorstellen, selbst mit dem Wachstum im Osteuropa. Auf der anderen Seite, Philipp, auch schon ganz oft angesprochen heute wieder das Thema Dividende. Auch die Unica hat eine sehr gute Dividendenrendite. Ich musste mir jetzt nur kurz aufmachen. Und bei den Gesprächen, also bei unserem letzten Webinar, wo auch mit der Wiener Börse gemeinsam war, ja auch die Unica dabei. Und da hat der Investor Relations Manager gesagt, dass sie immer anpeilen, ich hoffe, ich verdumme mich jetzt nicht mit den Zahlen, 60% ihrer Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Und so kommt, dass halt die Dividendenrendite der Unica bei so 7%, also um die 7% herum liegt. Und das ist dann halt wieder, ja, da verkraftet man dann den ein oder anderen Kursrückgang. Vermutlich, gut möglich.
Und lustig ist auch, die Babak zum Beispiel, die will oder hat auch in ihren Statuten sozusagen, haben die auch gesagt oder schreiben die auch, mindestens 50% wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Ist auch immer ganz spannend. Aber die BAWAG ist heute nicht noch dabei, weil die sind nicht so hoch gestiegen. Aber die RBI, die ist plus 40% auch year to date. Das ist jetzt die letzte Aktie, die ich da jetzt noch mitgebracht habe heute. Da ist aber das einzige der fünf, wo ich nicht ganz sehen kann oder nicht ganz verstehe, warum. Weil, okay, bei den Zinsgewinnen, ja, das hat aber jede Bank die letzten Jahre jetzt gemacht, die letzten 2-3 Jahre. Aber bei der RBI ist es explizit noch das Thema Russland, die Russland-Thematik, und da geht nichts weiter. Das ist wieder auf Eis gelegt, da weiß keiner so genau, und eigentlich ist Börse ja, es hasst Unsicherheiten. Und in dem Fall, meines Erachtens, ist es eine ziemlich unsichere Geschichte mit dem Russland-Thema, weil man sieht auf der einen Seite, politisch geht nichts weiter, auf der anderen Seite ist das wieder auf Eis gelegt, dann soll die RBI jetzt auch wieder irgendeine Strafe zahlen, ich glaube 2 Milliarden oder sowas.
Bankenabgabe?
Die Bankenabgabe ist auch noch, stimmt, die straft auch noch. Also da ist das einzige von den fünf, die ich jetzt habe, wo ich sage, ich kann mir die 40% nicht rational erklären, aber der Markt hat anscheinend recht und ich habe nicht recht, aber ja, das ist für mich die einzige der fünf, wo ich mir nicht ganz sicher, die habe ich aber nicht im Depot. Weiß nicht, ob du die im Depot hast?
Ich habe sie auch nicht im Depot, und auch mit Blick jetzt auf die Dividendenrendite, wir haben ja wieder zwischen 5-7%, und auch da verhält sich der Kurs ganz anders als bei einem klassischen MSCI World ETF. Und da möchte ich jetzt noch auch ergänzend zu Unica vorher erwähnen. Es ist ganz klar, dass eine Aktie, die knapp 7% Dividendenrendite ausschüttet, einen anderen Kursverlauf, nämlich einen eher linearen hat, einen horizontalen Kursverlauf hat, also von links nach rechts geht und nicht von links unten nach rechts oben, sondern wirklich von links unten nach rechts unten geht. Weil wenn ein Unternehmen jedes Jahr 7% seines Gewinns ausschüttet, Dividendenrendite, jedes Jahr 7% ausschüttet, dann kann die nicht noch zusätzlich im Kurs ebenfalls 7-10% steigen, so wie ein klassischer MSCI World ETF es in den letzten 50 Jahren gemacht hat. Das muss ganz logisch sein. Und somit ist jeder Kursgewinn, der ein bisschen besser ist als null am Ende des Tages, schon ein Gewinn. Weil ich habe meine 7% Dividende, die ich mitnehme, und ich habe vielleicht im besten Fall noch ein wenig Kursgewinne gemacht. Und das ist eben auch bei der RBI der Fall. Also auch wenn man sich den Kursverlauf der RBI-Aktie anschaut, sieht man ganz deutlich, dass man da als Anleger bis auf die Dividende in den letzten Jahren ja eigentlich nicht wirklich was verdient hat. Es ging ständig ein Hin und wieder war man ein bisschen im Plus, 20-30%. Dann war man aber immer schnell danach wieder 20-40% im Minus. Also das ist ein ständiges Auf und Ab. Und da einmal mehr der Hinweis eben, es ist ganz normal, dass Aktien, die so eine hohe Ausschüttungsquote haben, eben andere Kursverläufe haben. Und auch hier natürlich, vor der Bankenkrise, war die Aktie bei 105 Euro, heute steht sie bei 26 Euro. Kein Garant dafür, dass wir jemals wieder diese Kurse sehen. Es ist absolut irrational und nichts logisch. Also es ist kein Investment Case, wenn ich sage, die Aktie war mal bei 105 Euro, jetzt ist sie bei 25 Euro, also investiere ich, und wenn sie wieder da ist, wo sie mal war, dann steige ich aus. Das ist Bullshit. Das geht nicht.
Stimme ich dir vollkommen zu.
Können wir diese Tonspur der Finanzmarktaufsicht schicken? Ja, ganz gut.
Wenn wir mal in Erwägung ziehen, weil ja, das war es eigentlich aus Österreich, also österreichischen Unternehmen. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Was ist denn noch? Steht noch an, Matthias?
Ja, ich habe jetzt einfach mal die ganzen, also ich habe so ein bisschen gespielt mit der Chartansicht auf comdirect.de. Also comdirect, ein deutscher Online-Broker, und da finde ich eben die Chartansicht mit den Vergleichstools ganz gut. Und ich habe da einfach mal einen Zeitraum hergenommen von, ich glaube, es ist irgendwann 2015 bis eben heute, und habe den MSCI World Index hergenommen und dann als Vergleich die Aktien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, hinzugefügt. Also Strabag, Vienna Insurance Group, Unica und die POR. Die Abby habe ich jetzt vergessen. Kann ich jetzt noch schnell hinzufügen eigentlich. Schau mal, ob ich sie schnell finde. RBI. Nein, finde ich natürlich jetzt nicht auf die Schnelle in der Suchleiste. Und was sieht man, wenn man sich jetzt diesen Chart anschaut? Ich habe extra einen MSCI World ETF gewählt, der ausschüttet, genauso wie eben die Aktien, um einen ähnlichen, also um eine realistische Kursrendite zu haben.
Und was sieht man jetzt auf diesem Chart? Kann ja jeder selbst mal ausprobieren. Einfach auf Comdirect gehen, dann einen ausschüttenden MSCI World ETF wählen und dann die Aktien, die wir heute genannt haben, Strabag, VIG, Unica und Power hinzufügen. Und dann sieht man sehr deutlich, dass lange Zeit der MSCI World ganz klar im Vor, die Renditen angetrieben hat, am meisten im Plus war als die anderen. Und die ganzen Aktien eigentlich seit dem Zeitraum Mitte 2015 ständig im Minus waren. Und erst eben seit Februar 2015 so diese Nuller-Marke durchbrochen haben. Also erst dieser starke Anstieg jetzt in diesem Frühjahr ist dafür verantwortlich, dass alle die heute genannten Aktien wieder im Plus sind. Das heißt, hätte ich 2015, 16 in die Strabag, Vienna Insurance Group, POR, Unica etc. investiert, wäre ich seither einfach nur im Minus. Und das wäre extrem mühsam. Und natürlich kann man das argumentieren und sagen, ich sehe die Unternehmen wenigstens in meinem Alltag, ich verdiene an deren Wertschöpfungskette mit. Auf der anderen Seite, ein Anleger, der den MSCI World ETF gewählt hätte, der hätte über 250% Rendite im selben Zeitraum gemacht. Ja, natürlich, eins muss ich doch noch erwähnen, die Strabag ist die einzige Aktie, die in diesem Zeitraum deutlich über dem MSCI World Index ETF liegt, aber auch eben nur seit der Performance, also seit dieser jüngsten exorbitanten Performance. Also das war wirklich nicht hervorsehbar. Und davor, wie gesagt, schon hat die Aktie langfristig jetzt nicht wirklich viel Spaß gemacht. Und wir sprechen ja speziell für das Investieren für Einsteiger. Und für Einsteiger mit Einzelaktien herumspielen, das lohnt sich in aller Regel nicht. Und wenn man es trotzdem machen möchte, dann auf jeden Fall einmal zuerst schauen, dass man seine ersten 10.000 Euro irgendwo breit gestreut investiert hat, dass man da immer auch einen Referenzwert hat. Wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mit Aktien herumspielen, dann immer auch mit kleinen Summen starten, nie alles auf einmal und nie alles in einer Aktie. Aber auf jeden Fall immer zuerst schauen, dass man dieses gesunde Fundament hat. Das war mir noch wichtig jetzt zu erwähnen eben, dass man ja das Ganze ein bisschen in Referenz setzt. Gut, noch ein zweites Thema, Philipp, jetzt wo ja österreichische Aktien hoch im Kurs sind. Hast du Interesse, jetzt aktuell nachzukaufen?
Immer, ich kaufe immer. Also ja. Jetzt sagen wir so, ich kaufe immer aufgrund der Sparpläne, jetzt Fonds und die Aktiensparpläne, was ich laufen habe. Aber ja, ich habe jetzt gar nicht so lange, ich habe jetzt gerade diese Woche, ein bisschen VIG wieder nachgekauft, ja, weil ich einfach die Unternehmen interessant finde und die Zukunftsaussichten eher glaubhaft für mich sind und realistisch klingen. Aber ja, es ist halt mein Zugang. Ja, aber natürlich tue ich mir leichter, wenn wieder irgendein Trump-Bump-Day kommt oder sowas, dann tue ich mir leichter, dass ich glaube mehr nachkaufe, weil halt einfach der Kurs dann schön nach unten geht. Aber das ist halt, weil ich doch schon länger dabei bin. Aber ich möchte trotzdem, so wie du es gesagt hast, wieder auf dieses Thema kommen oder nochmal zurückkommen. Das zeigt uns auf jeden Fall bei den Aktien, dass für Einsteiger das in den meisten Fällen keinen Sinn macht oder wenig Sinn macht und erst einmal Kapital in breit gestreute Produkte sein sollte, um eben einfach diese Core zu haben sozusagen und dann vielleicht ein bisschen rumspielen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, wir müssen es, glaube ich, so benennen, gamblen, spielen, zocken, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes, weil ich als kleiner Privatanleger mutmaße mir quasi zu, das realistisch einschätzen zu können, dass jetzt Unternehmen XY eine bessere Performance liefern wird als der breite Markt. Also das ist wirklich einfach nur eine Wette. Kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Warum sollte ich jetzt hier als kleiner Privatanleger mehr Informationen haben oder warum sollte ich mir zutrauen, die Aktie besser bewerten zu können, als all die Banker und Profis da draußen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Unternehmen zu analysieren. Und da spielt uns auch unser Gehirn einen kleinen Trick das trickst uns ein bisschen aus, denn immer dann, wenn Aktien steigen dann und Leute kaufen und es wird positiv darüber berichtet, dann folgen wir Menschen dem Herdentrieb. Und das bedeutet, dass ich einfach gewillter bin, dann auch in diese Aktien einzusteigen. Also jetzt, wo gerade Österreich schön steigt, wir lesen überall der ATX auf einem neuen Allzeithoch, Aktien steigen. Ja gut, warum nicht dann auch alle österreichischen Unternehmen kaufen? Und wenn man sich jetzt die Historie anschaut, ist das halt leider eher oft einmal schlecht ausgegangen. Aber ja, wir sind halt Menschen und wir fühlen uns einfach wohl, wenn Aktien steigen und trauen uns dann eher zu kaufen. Weil wenn die Aktien seitwärts laufen oder fallen tendenziell, dann kaufen wir in der Regel eher nichts. Außer wir sind Profis und kaufen auch dann, wenn der Markt crasht. Und das hat auch der Thomas Nies in dem aktuellen Podcast von Sunrise Capital ganz gut beschrieben, warum es quasi Sinn macht, nachzukaufen, wenn es einmal crasht, beziehungsweise wie er es geschafft hat, dass mit Sunrise Capital die Anleger bessere Renditen fahren, als der Fonds an sich erwirtschaftet. Und ja, auch von dem her gleich mal eine Podcast-Empfehlung Sunrise Capital eingeben und dann die aktuelle Folge oder eben eine der jüngsten Folgen. Ich glaube, es steht irgendwas mit Heimatmarkt im Titel.
Gut, ja. Ich höre mir den auch regelmäßig an, den Podcast, und immer ganz spannend. Der Thomas ist eine Koryphäe, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nachdem wir schon in der Zeit oder fortgeschritten sind, würde ich sagen, wir gehen in den Community-Blog. Oder Matthias, was sagst du?
Ja, gerne.
Passt. Es ist wieder mal über Instagram, weil ich habe schon mehrmals betont, in jeder Folge betone ich das. Wir lesen eure Sachen, also schreibt uns, schickt uns Feedback, schreibt uns Fragen, Themen etc. Wir lesen alles, wenn es uns die Zeit erlaubt, aber bis dato funktioniert es noch. Und wir versuchen dann, das für die Allgemeinheit zu beantworten. In dem Fall ist gekommen ein Link oder ein Profil auf Instagram mit der Frage, ist das ein Fake-Profil? Und da kann man aber ganz einfach sagen, ja, fast alles ist ein Fake-Profil, was nicht das Finanzverstehen underline.at ist. In dem Fall ist es aber vielleicht, also am einfachsten zum Erkennen ist, wir schreiben euch per se nicht an und schon gar nicht, wenn wir irgendeine Krypto oder irgendeine andere Sache empfehlen oder was auch immer oder eure Daten wollen. Das sind auf jeden Fall nicht wir. Wurscht, ob das jetzt unser Gesicht drauf ist, unser Logo drauf ist, einer von uns dreien drauf ist, das ist fake. Und auch wenn das Gespräch vielleicht einmal normal anfängt, aber irgendwann kommt der Punkt mit irgendeiner Krypto, mit irgendeiner anderen Betrugsmasche oder irgendeiner anderen Versuch, und besser einmal mehr skeptisch sein als zu wenig. Und wie gesagt, wir werden das nicht sein. Wir fragen auch nicht um irgendwelche Investment-Tipps oder Investments oder sowas.
Und wir folgen vor allem keinen Leuten. Also diese diese Fake-Accounts, die folgen einem ja immer. Und im ersten Moment wirkt es ja wirklich so, als wäre das unser Profil. Auf meinem privaten Account folgt mir jetzt zufällig seit 5 Stunden finanzenverstehen_at.f am Ende. Und dieses Profil, was quasi dieselbe Profilbeschreibung, denselben Titel wie wir haben, folgt mir jetzt. Das ist garantiert ein Fake-Profil, das hat keine Beiträge, aber es folgt 1573 Instagram-Accounts. Und wir würden erstens niemals 1350 Instagram-Accounts folgen. Ja, wir folgen sehr, sehr wenigen ausgewählten Accounts. Das ist schon mal die erste Sache, wo man skeptisch sein sollte. Also ein Business-Account wird nie mehreren tausend Leuten folgen. Und auch der Name enthält natürlich mit .f am Ende einen kleinen Fehler, der ist vermeintlich, den man vielleicht auch mal auch schnell übersieht. Aber spätestens, Philipp, so wie du gesagt hast, wenn man an das Thema Anschreiben denkt und jemand beginnt einen Chat mit, wie läuft Ihr Trading, sind Sie zufrieden damit, ich erwirtschafte bessere Renditen, kommen Sie in meine WhatsApp-Gruppe, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass man einfach das Profil melden sollte, auch wenn Meta, und da muss man auch ehrlich sein, nichts dagegen tut. Also ich habe, glaube ich, jetzt schon mit jedem...
Absolut nichts. Und das ist extrem mühsam. Also ihr könnt mich jeden Tag drüber aufregen, weil es steht in deren Richtlinien drin, Fake-Accounts, und es steht ja klipp und klar drinnen, aber nichts ist ein Fake-Account anscheinend. Nix, überhaupt nichts. Und das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Also ich kann das nicht nachvollziehen, aber ja.
Ja, ich habe es auch schon doppelt reported, und es steht trotzdem innerhalb von wenigen Minuten, this account wasn't removed, but we still want to help. Our review team found that finanzenverstehen.at.f account does not go against our community standards. Naja, offensichtlich schon, aber es macht halt, Meta macht nichts dagegen.
Vielleicht sollte man einen Brief hinschicken mit der Brieftaube, also vielleicht funktioniert das, aber ich glaube auch nicht. Na, ein Wahnsinn. Könnt ihr mich drüber aufregen.
Genau. Also ja. wenn die Frage jemals lautet, ist das ein Fake-Profil, ihr braucht gar nicht auf unsere Antwort warten. Die Antwort ist immer ja, ohne ohne nachzudenken, einfach blockieren und melden. Vielen Dank. Genau, und ansonsten Community-Blog, Philipp, Community bedeutet auch immer Austausch, physischer Austausch. Wir haben was vor.
Genau, wir haben was vor und wir arbeiten gerade dran, wie wir das am besten umsetzen können. Wir möchten sozusagen eine Roadshow in Österreich machen, in verschiedenen Städten. Im Kopf hätten wir mal Innsbruck, Salzburg, Kärnten, Wien sowieso. Vielleicht haut's hin. Also wir würden es auf jeden Fall sehr gern machen und schreibt uns auch gern, wenn ihr das jetzt hört, gerne eine Mail oder gerne über Instagram oder über einen Podcast-Kommentar, ob das für euch interessant wäre, ob ihr gern kommen würdet. Für uns wäre es natürlich super, weil der physische Austausch ist immer am besten. Das haben wir in vielen verschiedenen Events, was wir schon veranstaltet haben oder wo wir zu Besuch waren, gemerkt. Und das ist einfach eine ganz andere Sache, als wenn ihr uns jetzt hier zuhört oder wenn wir einfach so ein nettes Gespräch führen, face to face. Das macht am meisten Sinn in vielen Fällen. Und der Matthias wird es gleich noch ansprechen. Aber er hat mich da wahrscheinlich auch ein bisschen mit gezogen in die Geschichte. Red Bull 400 im Oktober. Red Bull 400 im Oktober. Wir wollen, er möchte und ich werde wahrscheinlich dann auch ein bisschen wollen, die Skisprungschanze in Bergisel, ist das Bergisel, ja, also eine hohe Chancen, rauflaufen, wo normalerweise die wahnsinnigen Skispringer, kann man sagen, runterspringen, wollen wir rauflaufen. Red Bull 400 im Oktober, also da werden wir vermutlich auch dabei sein, wer da Lust hat, auch gern mitmachen, gern anmelden, könnte auch ganz spannend sein, weil wenn wir dann fertig sind und jetzt nicht nur oben sind, sondern körperlich fertig sind, werden wir danach vermutlich was essen und trinken gehen und da könnt ihr natürlich dann gern mitgehen. Matthias, hast du da noch was zum Ergänzen?
Ja, 11. Oktober, also Datum auf jeden Fall schon mal vormerken, ganz, ganz heißes Datum. Philipp, ich frage dich andersrum, würdest du die Schanze lieber runterspringen?
Nein, noch weniger.
Also bleibt uns nur das Rauflaufen übrig und von dem her keine Wahl. Also jeder, der da dabei sein möchte, unbedingt anmelden, Ticket sichern und dann auch gerne uns schreiben, dass man sich angemeldet hat, weil wir sind schon mit den Veranstaltern im Austausch, dass man so einen eigenen, also da gibt es ja mehrere Startblöcke und es wäre natürlich cool, wenn jeder, der quasi über unsere Community kommt, da im selben Startblock läuft. Und das ist entsprechend möglich, wenn wir uns alle rechtzeitig anmelden. Von dem her gerne für Red Bull 400 anmelden, wird einen mega Spaß werden. Und uns eine E-Mail schicken und dann sehen wir uns schon bald am 11. Oktober auf der Schanze am Bergisel und genießen die wunderschöne Aussicht.
Wenn man oben ist. Ja, in diesem Sinne haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten. Wie gesagt, schickt uns, also wir freuen uns natürlich über 5 Sterne Bewertung vom Podcast, würde uns wie immer sehr freuen. Auch Feedback, Fragen, Themen immer gern schicken. Wir haben vieles im Blick, aber nicht alles. Vielleicht ist irgendwas dabei, was wirklich spannend ist und auch relevant wäre für die Allgemeinheit hier. Und ja, in diesem Sinne sind wir am Ende. Ich sage danke, Matthias, für deine Zeit. Wir sehen uns bei der nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.